not speak of.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Mehrere Unionspolitiker drängen auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn sagte der Rheinischen Post, in der Bundeswehr müsse schnell die Struktur dafür geschaffen werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt in der Welt am Sonntag vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer regt in der Berliner Zeitung an, die Wehrpflicht auf Frauen auszuweiten. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten hatten damals beschlossen, die Grenzkontrollen schrittweise abzubauen. Aus Schengen René Henken.
Am Vormittag wird unter anderem das Europäische Museum in Schengen wieder eröffnet. Außerdem wird das komplett neu renovierte Schiff, Prinzess Marie-Astrid Europe, auf dem das Schengener Abkommen vor 40 Jahren unterschrieben wurde, eingeweiht. An der Zeremonie nehmen unter anderem der luxemburgische Außenminister Bettel, der Großherzog von Luxemburg Henri und die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil.
Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landparty. Rund 130 Höfe und Betriebe öffnen ihre Türen. Sie wollen das Interesse an regionalen Produkten wecken. Laut Agrarministerium werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Offiziell eröffnet wird das landesweite Fest am Vormittag auf dem Biobetrieb Gut Schmierwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Dazu werden auch Agrarministerin Mittelstädt und Landesbauernpräsident Wendorf erwartet. Das Wetter, heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 19 und in Cottbus 17 Grad, mäßiger Wind aus Südost. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen, bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Einen schönen guten Tag, ich bin Michael Castricius. Schutzraum, Luftalarm, banges Ausharren. So haben viele Israelis die Nacht verbracht. Einige hörten und spürten Explosionen und Einschläge. Der Iran hat mit Raketen auf den israelischen Angriff reagiert, nicht mehr nur mit Drohnen wie tagsüber, die größtenteils ja auch abgefangen wurden. Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat diese Nacht in Tel Aviv durchlebt. Ich habe ihn vorhin nach den Schäden gefragt, die nach der Nacht zutage traten.
Es gab schon ein paar Einschläge, das waren viele Raketen, die abgefeuert wurden, auch ein paar Drohnenangriffe gab es. Hier in Tel Aviv wurden Gebäude getroffen, da war die Rede von 7 Treffern, auch in anderen Teilen des Landes sind Geschosse oder Teile von Geschossen runtergegangen. Es gibt 2 Tote, die zu beklagen sind und Dutzende Verletzte, also das ist schon ein heftiger Angriff gewesen, der auch in mehreren Wellen kam. Und das Problem ist, dass das, was viele Menschen hier beunruhigt, dass das Ganze wahrscheinlich noch nicht vorbei ist. Tatsächlich gab es heute Morgen auch schon wieder Drohnenalarm im Süden des Landes und dadurch, dass Israel die Angriffe auf Ziele im Iran weiter fortsetzt, ist auch mit weiteren Gegenreaktionen zu rechnen.
Dass da Gebäude in der Stadt getroffen werden, wird das eher als Fehlschüsse eingeschätzt oder gezielter Raketenbeschuss Irans, nicht nur eben auf militärische Einrichtungen?
Also klar ist, dass das Zentrum von Israel, aber auch das Zentrum von Tel Aviv getroffen werden sollte. Mitten in der Stadt ist das Verteidigungsministerium. Das ist ein militärisches Ziel und es gab Einschläge da auch ganz in der Nähe. Ob die nun immer da gezielt hingehen sollten, das ist nicht so richtig klar. Aber natürlich wollte der Iran auch tatsächlich viele Menschen treffen mit diesen Angriffen und das ist eindeutig so gewesen. Das sind halt heftige Angriffe gewesen. Auch viele Raketen, die abgefeuert wurden mit großen Sprengladungen, die haben schon heftigen Schaden verursacht. Man sieht Bilder tatsächlich von Gebäuden, die komplett zerstört sind.
Heißt das, dass der berühmte Iron Dome, also das Schutzschild, Abwehrschutzschild der Luftwaffe, überfordert ist, wenn so eine Welle an Raketen ankommt?
Ja, das ist so. Wenn tatsächlich genug Raketen abgefeuert werden, in Anführungsstrichen, dann wird dieses System, das eins der besten der Welt ist, an seine Grenzen gebracht. Es waren in der Nacht nicht nur eben die Abfanggeschosse zu hören, es sind auch immer wieder Düsen, also Kampfjets hier unterwegs gewesen. Auch mit denen wird versucht, die Geschosse abzufangen. Aber das reicht eben nicht, wenn nur ausreichend Geschosse abgefeuert werden. Dann kommt eben einiges durch und so war es heute Nacht.
Auch Sie haben das im Schutzraum erlebt. Gibt es überhaupt genug Schutzräume für alle 10 Millionen Menschen in Israel?
Also im Unterschied zu Staaten in der restlichen, in der arabischen Welt oder auch im Iran, da ist es so, dass Israel mit sehr vielen Schutzräumen ausgestattet ist. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man ist. Auf dem Land ist das weniger. Aber hier in Tel Aviv gibt es in sanierten Wohnungen oder in größeren Wohnungen eigene Schutzräume. Es gibt aber auch öffentliche Schutzräume, die zu erreichen sind. Die Menschen wissen hier, wo die sind. Die wurden auch aufgesperrt. Es gab Warnungen. Es gab die Empfehlung, die Leute sollen sich in der Nähe von diesen Schutzräumen aufhalten. Und tatsächlich waren in der Nacht auch Menschen unterwegs, die keinen eigenen Schutzraum hatten, die dann halt versucht haben, dort Schutz zu suchen. Und darauf sind die Leute jetzt auch für die nächsten Tage eingestellt. Ich habe gestern Leute getroffen, die unterwegs waren, um Vorräte zu kaufen und sich einzudecken auf das, was in den nächsten Tagen oder für das, was in den nächsten Tagen kommt. Man rechnet schon damit, dass da noch mehr kommt und die Menschen wissen, wo die Schutzräume sind. Sie gehen da rein, sie sind entsprechend ausgestattet. Viele, die es können, haben auch versucht, die Stadt zu verlassen, weil die Gefahr hier natürlich größer ist als in unbesiedelten oder wenig besiedelten Gegenden auf dem Land.
Also auch den heutigen Sabbat wird Israel nicht in Ruhe verbringen können, wie normalerweise.
So sieht es aus, aber Israel kämpft ja auch weiter, führt die Angriffe im Iran auch weiter. Auch dort gibt es weitere Angriffswellen auf militärische Ziele. Da geht es um die Zerstörung des Atomprogramms des Iran. Es gibt aber auch Tötungen von ranghohen Vertretern des Regimes. Es gibt auch Angriffe auf die Luftabwehr im Iran, damit man da eben Lufthoheit hat, um dann eben weitere Angriffe durchführen zu können. Also Israel macht dort auch weiter und das deutet eben auch nicht auf eine Deeskalation hin. Deswegen rechnen hier viele auch mit weiteren Bedrohungen aus dem Iran.
Es gibt Spekulationen, Israel könnte auch Ölanlagen des Iran angreifen. Gibt es da konkrete Hinweise drauf?
Nein, noch nicht. Es gibt nur bisher martialische Töne. Da wird halt gesagt, naja, mit diesen Angriffen hier hat Iran eine Grenze überschritten, eine rote Linie überschritten und darauf werde man reagieren. Und dann ist eben die Frage, was kann man da machen? Es gibt jetzt heftige Angriffe. Das Wichtigste aus israelischer Sicht ist erstmal, dass die Atomanlagen, dieses Atomprogramm getroffen werden. Denn das ist aus israelischer Sicht eine konkrete Bedrohung. Deswegen spricht Israel ja von einem Präventivschlag, weil man verhindern will, dass der Iran, dieses Regime, in die Hand von Atomwaffen kommt. Das andere wäre natürlich ein großer Schlag, der den Iran auch treffen würde, die Förderanlagen für Öl und Gas. Das ist eine wichtige Einnahmequelle. Damit könnte man das Regime tatsächlich richtig stürzen oder in große Schwierigkeiten bringen zumindest. Aber das hätte dann natürlich auch weltwirtschaftliche Folgen. Und da ist die Frage, ob die USA das dann mitmachen würden. Das ist ein Szenario, was im Raum steht, über das auch vorher schon gesprochen wurde, weil das eben das Regime in Teheran heftig treffen würde. Aber ich glaube, die erste Priorität sind erstmal die Atomanlagen.
Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler vor anderthalb Stunden live im RBB 24 Inforadio. Es war ein Meilenstein für Europa. Am 14. Juni 1985 unterzeichneten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Länder das Schengener Abkommen. Damit wurden nach und nach die Kontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft. Jetzt, 40 Jahre später, haben verschiedene EU-Staaten, darunter Deutschland, wieder verstärkt Kontrollen an den Grenzen eingeführt. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt geht der Frage nach, ob das Schengen-Abkommen damit in Gefahr ist.
Die Ausgangslage ist schlecht wie selten, aber das sollte die Stimmung nicht drücken bei der festlichen Bootstour der europäischen Innenministerinnen und Minister. 12 Kilometer auf der Mosel bis zum Anleger im luxemburgischen Örtchen Schengen. Ein Reinschippern sozusagen in die Jubiläumsfeierlichkeiten für ein damals, vor 40 Jahren, revolutionäres Projekt. Bewegungs- und Reisefreiheit über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg auf einem Jahrzehnte von Krieg und Feindschaft geprägten Kontinent.
Schengen ist eine der größten Errungenschaften unseres europäischen Systems mit so vielen Vorteilen. Der Schengen-Raum ist das attraktivste Touristenziel der Welt und zieht 40% aller Touristen an. Deshalb müssen wir auch den Schengen-Geist stärken, der für Offenheit, Freiheit und Sicherheit steht.
Which is about freedom and which is about security.
So EU-Innenkommissar Magnus Brunner. In Sachen Spirit haben wir aber ein Riesenproblem, sagt der Gastgeber, Luxemburgs Innenminister Leon Gloden. Vor allem wegen der deutschen Grenzkontrollen.
Die Kontrollen sind gegen den Spirit von Schengen und man spürt auch schon, dass einige Pendler nicht mehr hier in luxemburgischen Betrieben leider arbeiten, weil sie jetzt 3-4 Stunden im Stau stehen. Aber auch, und ich hatte vor kurzem noch Kontakt mit dem Oberbürgermeister von Trier, der hat mir bestätigt, dass auch weniger Luxemburger zum Beispiel nach Trier einkaufen kommen. Also es ist eine Lose-Lose-Situation für beide.
Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so Gloden, ein Gutachten dazu im Oktober. Insgesamt 11 von 29 Staaten des Schengen-Raums kontrollieren derzeit die eigenen Grenzen. Einige, so wie Deutschland, auch mit dem Ziel, Asylsuchende an den Grenzen abzuweisen. Insgesamt darf das aber natürlich kein Dauerzustand werden, so EU-Innenkommissar Brunner.
Das muss aufhören, selbstverständlich. Und wir müssen unseren Job machen als Kommission. Wir müssen das Europäische Haus in Ordnung bringen. Das tun wir, indem wir den Asyl- und Migrationspakt, GEAS, umsetzen wollen, so schnell wie möglich. Das ist wichtig. Da fordern wir natürlich auch die Mitgliedstaaten dazu auf, das schneller zu machen, vielleicht gewisse Dinge auch vorzuziehen.
Darauf setzen offenbar viele in Brüssel. Schengen könnte gerettet sein, wenn das neue Asyl- und Migrationspaket ab Sommer 2026 vollständig greift. Zum Beispiel also mit einem besseren Schutz der europäischen Außengrenzen, schnelleren Asylverfahren sowie mehr und schnelleren Abschiebungen.
Aus Brüssel, Katrin Schmidt. In etwa 10 Minuten wiederholen wir das Interview mit dem Bürgermeister des luxemburgischen Ortes Schengen hier im Inforadio. 5 Tage lang haben in Nizza Vertreter von rund 170 Staaten sowie 30 internationalen Organisationen darüber gesprochen, wie man die Meere besser schützen kann. Oft scheitern solche Verhandlungen, wenn es irgendwann ums Geld geht. Im Fall der UN-Ozeankonferenz haben zumindest die französischen Gastgeber sinngemäß verkündet, der Kampf um die Ozeane sei gewonnen. Aber ist das so? Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller.
Also Nizza hat durchaus ein paar entscheidende Erfolge gebracht. Vor allem, dass die Ratifizierung des UN-Hochseeschutzabkommens Fahrt aufnimmt. Denn in Nizza sind genug Ratifizierungszusagen zumindest zusammengekommen, damit dieses Abkommen Anfang nächsten Jahres in Kraft treten kann. Wobei man dazu sagen muss, dass die französischen Gastgeber eigentlich gerne schon in Nizza diese Ratifizierung verkündet hätten. Dieses Abkommen gilt als Grundlage, um jenseits nationaler Zuständigkeiten etwa Meeresschutzgebiete auszuweisen und auch gegen illegale Fischerei vorzugehen. Und dass es diesen Rückenwind für das Abkommen gab, das sehen viele auch als Erfolg für den Multilateralismus als solchen. Und insofern auch als Signal in Richtung von US-Präsident Donald Trump. Und als Reaktion auf dessen Alleingang beim Tiefseebergbau haben sich hier in Nizza auch weitere Staaten einer Koalition angeschlossen, die sich für ein Moratorium beim sogenannten Deep Sea Mining einsetzt, die also sagen, wir machen das nicht, bevor wir nicht mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über die Folgen haben.
Also die einen sehen Erfolge, Umweltschützer aber nehmen die Ergebnisse mit gemischten Gefühlen auf.
Viele sagen, dass sie die Abschlusserklärung vor allem im Bereich Fischerei und Fischereisubventionen viel zu schwach finden. Sie hätten sich mehr Fortschritte gewünscht, Subventionen abzubauen, die sie als schädlich für eine nachhaltige Fischerei betrachten. Und sie sehen es auch sehr kritisch, dass das Thema fossile Energieträger in dieser Abschlusserklärung überhaupt nicht vorkommt, denn sie sagen, man kann Klima und Ozeane nicht getrennt denken und deshalb hätte auch eine Ozeankonferenz die klimaschädlichen Energieträger zumindest mal aufgreifen müssen. Generell muss man auch nochmal erklären, dass in Nizza keine bindenden Beschlüsse gefasst wurden. Wichtig waren hier die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die die Staaten mitgebracht haben. Und da sagen Umweltschutzorganisationen jetzt eben auch ganz klar, die müssen auch umgesetzt werden. Und ein letzter wichtiger Punkt ist die Finanzierung, denn die Finanzierungslücke, gerade beim Ozeanschutz, die ist extrem groß und daran hat auch Nizza nichts geändert, trotz einiger Zusagen, die es hier gab.
Allerdings konnten in Nizza konkrete Projekte auf den Weg gebracht werden.
Erstmal haben viele Staaten angekündigt, ihre Meeresschutzgebiete auszuweiten. Und das ist ein wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, bis 2030 insgesamt 30% der Meere und Ozeane unter Schutz zu stellen. Vor Nizza war es so, dass weltweit 8% der Meere und Ozeane unter Schutz standen. Mit den Ankündigungen hier sind wir jetzt bei ca. 11%. Das ist natürlich immer noch ein weiter Weg bis zu diesem Ziel, aber ein Anfang ist gemacht. Außerdem will zum Beispiel die UNESCO 10.000 Handelsschiffe dafür gewinnen, wissenschaftliche Daten zu sammeln. Und mit dem Starfish-Barometer soll jetzt jedes Jahr ein umfassender, wirklich Open-Data-Bericht den Zustand der Meere öffentlich machen.
Über die Ergebnisse der UN-Ozeankonferenz in Nizza war das Korrespondentin Caroline Diller.
RBB 24 Inforadio Sport.
Vor einer Woche wurden die Füchse Berlin erstmals deutsche Handballmeister. Jetzt steht schon das nächste Highlight an, und zwar das Finalturnier in der Champions League. In Köln treffen die Berliner am Nachmittag im Halbfinale auf den französischen Vizemeister Nantes. RBB 24 Sportreporter Jens Christian Gußmann über eine Mannschaft, für die es von der Meisterfeier direkt zurück in die Trainingshalle ging.
Jetzt feiern wir mal.
Von wegen Party und erst nach links, sowie dann gleich nach rechts. Seit Mittwoch ist der Ernst seines Handballerlebens bei den Füchsen zurück. Trainer Jaron Sievert.
Das wird natürlich jetzt eine Herausforderung, aber die Jungs sind, glaube ich, Profi genug. Und da weiß auch jeder, dass man nicht mit 5 Tagen Party nach Köln und dann um den Titel spielen kann.
Diesen Titel hatte Manager Bob Hanning bereits Mitte April angekündigt.
Ich sage heute, wir gewinnen die Champions League.
Allerdings war das damals auch ein bisschen Ablenkungsmanöver. Das schwere Bundesliga-Auswärtsspiel in Kiel stand an. Und um sich nicht mit Fragen des möglichen Scheiterns in Kiel beschäftigen zu müssen, blickt er einfach mal weit in die Zukunft. Die ist mittlerweile Gegenwart und Sportvorstand Stefan Kretschmer hält zwar alles für möglich, aber man hört auch schon den Respekt vor den anderen Mannschaften.
Ich glaube, diese Mannschaft Füchse Berlin hat sich ein Selbstverständnis erspielt in den letzten Monaten, wo sie ganz stark aufgetreten ist. Wir haben ein hohes Selbstbewusstsein, wir wissen, dass wir gerade auch einen sehr guten Handball spielen. Und das wollen wir auch am Wochenende.
Und selbst der extrem ehrgeizige Welthandballer Matthias Gitzel sagte zwar Sätze wie diesen zu seinen Kameraden.
Hey Jungs, wir sind die beste Mannschaft in der Welt. Lass uns das zeigen. Das ist nur Handball.
Aber wenn er ehrlich ist, muss er auch zugeben, er musste seinen Urlaub umbuchen. Gitzel hatte nicht wirklich mit der Qualifikation für Köln gerechnet und glaubte nach dem Bundesliga-Finale am vergangenen Wochenende schon frei machen zu können. Auch für Spielmacher Nils Lichtlein kommen die Erfolge der letzten Wochen ein bisschen wie aus dem Nichts. Einmal kneifen wäre nicht schlecht.
Das ist mal so. Irgendwann ist es dann so gewesen, dass ich mir so dachte, Alter, krass, wir sind einfach deutscher Meister. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo man das noch gar nicht so realisiert.
Die Füchse haben sich nach der WM-Pause nochmal gesteigert. Vorher war ihre Saison okay. Danach haben sie nochmal einen riesigen Schritt vorwärts gemacht. Die letzte Niederlage kassierten sie Mitte Februar. Im Anschluss folgten 19 Siege, 2 Remis. Nochmal der Trainer, Jaron Sievert.
Wir spielen mit viel Tempo, wir spielen mit viel Energie, wir rennen die Gegner meistens kaputt und spielen auch einen sehr, sehr attraktiven Handball. Und wenn wir das schaffen am Wochenende, zweimal diese 100% abzurufen, das sind die Zutaten am Finalwochenende bei so einem Final Four, um einen Sieg zu spielen.
Der Champions League-Sieg, er ist möglich, aber keine Pflicht. Der Druck ist nach der Meisterschaft nämlich weg. Das Schöne ist, wenn sie siegen, dann wissen sie, wie sie feiern müssen.
Und da würde unser Reporter Jens Christian Gußmann doch gerne nochmal mitfeiern an diesem Wochenende. Die Füchse müssen dafür aber erstmal 2 Spiele gewinnen. Das erste, das Halbfinale, heute um 15 Uhr in der Champions League gegen Nantes. Inforadio überträgt diese Partie komplett live.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte. 100%ig. Küchen aktuell. 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss. Herzhaft lecker. Mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der B167 in der Ortsdurchfahrt Bad Freienwalde. Hier liegen zwischen Kanal und Eberswalder Straße Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafenland zwischen Großkreuz und Lest 10 Minuten Stau an einer Baustelle. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Wegen Bauarbeiten, es dauert jeweils 10 Minuten länger. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt wegen eines Straßenfests. Gropiusstadt. Die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort findet bis zum Nachmittag eine Sportveranstaltung statt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran beschießen sich weiter gegenseitig. In der Nacht sind Dutzende iranische Raketen in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv eingeschlagen. Auch in Teheran ist es zu Explosionen im Zentrum gekommen. Israel wirft dem Iran vor, mit Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie zu überschreiten. Aus Jerusalem hieß es bisher, man greife nur militärische Ziele oder Atomanlagen an. Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das hat ein Regierungsvertreter mitgeteilt. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain.
Bundesaußenminister Wadefuhl setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Ulrike Ufer.
Im Mittelpunkt steht aus Sicht von Beobachtern natürlich die Lage nach den israelischen Angriffen auf iranische Atomanlagen. Zudem dürfte es bei dem Gespräch um die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen gehen. Auch die Perspektiven für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern werden voraussichtlich thematisiert. Zuletzt hatte Frankreich seinen Willen bekräftigt, Palästina als Staat anzuerkennen.
Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Das hat er am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt.
Klar ist, das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns essentiell. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, statt jetzt hier gegenseitig Grenzkontrollen einzuführen, durchaus auch gemeinsame Kontrollen mit polnischen und deutschen Kollegen, wo man dann auch Verfahrenssicherheit hinbekommt an der Grenze und gleich die Fälle auch gut bearbeitet und geklärt bekommt.
Der Innenminister von Brandenburg, René Wilke, parteilos. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 19 und in Cottbus 17 Grad. Morgen am Sonntag zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, zum Teil mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 9.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Schengen. Eingeweihten klingt das nach Freiheit, nach offenen Grenzen, Bewegungsfreiheit. Schengen heißt das Abkommen, das am 14. Juni 1985, also vor genau 40 Jahren, zwischen den Benelux-Ländern, Frankreich und Deutschland geschlossen wurde. Vereinbart wurde der Abbau der Grenzkontrollen. In Kraft trat das dann 10 Jahre später. Heute gehören 25 EU-Staaten sowie 4 weitere Länder dazu. Und heute wird in Schengen gefeiert, auch wenn etwa die deutschen Grenzen nicht grenzenlos offen sind. Insgesamt wurden seit 2015 mehr als 400 Grenzkontrollen bei der EU-Kommission angemeldet. Mitfeiern wird auf jeden Fall Michel Gloden, der Bürgermeister des Ortes Schengen in Luxemburg, in dem vor 40 Jahren das Abkommen unterzeichnet wurde. Ich habe Michel Gloden gefragt, ob ihm angesichts der Grenzkontrollen noch nach Feiern zumute ist.
Ja, unbedingt. Immerhin feiern wir einen 40. Geburtstag und vor allem in Zeiten, wo Schengen sehr häufig in Frage gestellt wird, meiner Meinung nach unberechtigt, muss man aufmerksam machen und die Menschen immer wieder in Erinnerung rufen, dass Schengen eine einmalige Chance für Europa ist. Hier wurde vor 40 Jahren eigentlich europäische Geschichte gemacht und unterschrieben. Und vor allem die Menschen, die in Regionen leben, wie wir in Luxemburg, man hat eigentlich permanent Kontakt mit einer Grenze, obwohl ich das Wort eigentlich nicht sehr gut finde. Ich sage eher mit einem Nachbarstaat. Und dann ist es schon eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man einfach von einem Land ins andere fahren kann. Und deshalb, wir feiern, wir sensibilisieren, wir machen aufmerksam, wie wichtig Schengen ist.
Dann rufen wir in Erinnerung, was in diesen 40 Jahren zunächst geschah. Ihre berühmte Gemeinde Schengen liegt ja in einem Dreiländer-Dreieck zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Was hat sich seit damals für Ihre Einwohner konkret geändert?
Schengen wurde sehr berühmt. Schengen ist ein sehr kleines Winzerdorf. Schengen hat 700 Einwohner und Schengen war immer sehr beschaulich. Schengen ist auch immer noch sehr beschaulich. Es macht richtig Spaß, bei uns zu leben. Aber Schengen wird in der Tat besucht von vielen Besuchern aus ganz Europa, sogar aus der ganzen Welt. Und man erlebt eigentlich in Schengen, das untypisch, glaube ich, ist für ein kleines Dorf, man erlebt den internationalen Flair. Man hat Menschen, die nach Schengen kommen, weil sie vor allem von der Idee, von dem Geist von Schengen überzeugt sind. Man muss sich das so vorstellen. Vor kurzem ist ja Bulgarien und Rumänien neu in den Schengen-Raum aufgenommen worden. Und Sie können sich eigentlich nicht vorstellen, was das ausgelöst hat. Da kommen so viele Menschen nach Schengen, die sagen, wir sind einfach begeistert. Wir haben unendlich lange darauf gewartet, dass wir auch im Schengen-Raum sind. Und das bringt natürlich dem Ort sehr viele Gäste und auch so einen kleinen internationalen Flair. Sonst, was hat man in Schengen geändert? Natürlich die touristischen Infrastrukturen haben absolut geändert. Vor 40 Jahren hatten wir die Möglichkeiten nicht. Mittlerweile haben wir in Schengen, das wird auch heute eröffnet, ein sehr modernes, ein sehr neues und schönes Museum. Die Prinzessin Maria Spredis, die da in Schengen fort. Das heißt, man hat viele Möglichkeiten, ja, die Zeit in Schengen zu verbringen und den Geist von Schengen zu erleben.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dieses so wichtige Abkommen in Ihrem kleinen, schönen Dorf Schengen unterzeichnet wurde und nicht etwa in Paris oder in Bonndorf?
Ja, das hat damit zu tun, dass die Mosel, der Fluss, der Deutschland und Luxemburg verbindet, mit Frankreich im Dreiländereck, und man hatte ja die fünf Länder, wie Sie eben gesagt haben, und das war eben halt das Dreiländereck und Benelux, die treffen sich dann eigentlich in Schengen, und das war die Gelegenheit, dann eben halt in Schengen das Abkommen auf der Mosel, die eben halt ein Kondominium bildet, zu unterschreiben.
Als Bürgermeister dieser Gemeinde, die symbolisch für Reisen ohne Grenzkontrollen steht, stehen Sie für offene Grenzen ein oder können Sie verstehen, dass unter anderem Deutschland jetzt doch wieder kontrolliert?
Eigentlich können wir es in der Form, wie es stattfindet, nicht verstehen. Sie müssen bedenken, das Leben bei uns im Dreiländereck, das hat eigentlich sehr gut funktioniert, eben halt ohne Grenzkontrollen. Man kann als sehr gutes Beispiel erzählen, dass zum Beispiel in Perl, das ist dann die Nachbargemeinde in Deutschland, gibt es eine Schule und die heißt Schengen-Lizin. Das ist eine Schule, wo 1000 Kinder, 1000 Jugendliche gemeinsam aus Deutschland, Luxemburg und auch teilweise aus Frankreich gemeinsam zur Schule gehen. Das heißt, die Idee von einem Europa ohne Grenzen wird da tagtäglich gelebt, nicht nur in der Schule, aber auch unter den Jugendlichen. Freundschaften entstehen, und wenn man jetzt bedenkt, dass man tagtäglich eigentlich ja sich einer Kontrolle selbst unterziehen muss, um nach Deutschland zu fahren, ist das schon absurd. Besonders wenn man bedenkt, wir haben in Schengen eigentlich drei Möglichkeiten, um nach Deutschland zu fahren. Auf der Autobahn wird permanent kontrolliert und dann im Dorf selbst wird ja stundenweise kontrolliert. Und wenn man über Frankreich nach Deutschland fährt, wird überhaupt nicht kontrolliert. Und dann sagt man sich, ja, was soll das Ganze? Das macht ja keinen Sinn. Vor allem für die Pendler, die wirklich Tag für Tag kontrolliert werden. Also unsere Meinung ist ganz klar, oder meine Meinung ist ganz klar, Fernkontrollen an den Außengrenzen oder punktuell vielleicht auch im Inneren vom Land, das mag ja in Ordnung sein, aber wirklich nicht an den Grenzen, wo die Menschen tagtäglich wirklich einfach nur genervt sind.
Sind Sie optimistisch, dass sich das widerlegt, dass Sie zumindest den 50. Geburtstag, sagen wir mal in 10 Jahren, vielleicht ohne Grenzkontrollen erleben werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer überzeugt, dass Schengen tatsächlich momentan in Frage gestellt wird, aber auch durch den Druck von sehr vielen Ländern. Wir hatten am Dienstag hatten wir sehr viele, um nicht zu sagen fast alle europäischen Innenminister zu Gast, die auch in Schengen vor Ort sind. Und man hat wirklich gespürt, auch auf der politischen Ebene, dass aber Schengen sehr wichtig ist und dass auch die Politiker oder vor allem die Politiker eigentlich überzeugt sind, dass da irgendwas passieren muss. Das kann einfach nicht so bleiben. Wir treten meiner Meinung nach aktuell eine sehr wichtige Errungenschaft teilweise mit Füßen. Und man sagt ja immer, in Europa werden so viele Entscheidungen getroffen, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann und die man nicht mitkriegt. Hier haben wir ein Abkommen, dass die Menschen kennen, dass das greifbar ist, dass man lebt und dass das außer Kraft teilweise gesetzt wird. Das ist nicht gut und ich bin wirklich überzeugt davon, dass das eine Momentaufnahme ist, die hoffentlich schnellstmöglich der Vergangenheit angehört.
Das wünscht sich Michel Gloden. Er ist Bürgermeister des Ortes Schengen in Luxemburg. Mit ihm habe ich vor 1,5 Stunden gesprochen, aus Anlass des 40. Jubiläums des Abkommens von Schengen, das heute gefeiert wird. Auch in Berlin gibt es viele Wohnungen, die als Ferienunterkunft vermietet werden, zum Teil schon seit Jahren. Jetzt zeigt eine Anfrage im Abgeordnetenhaus, viele dieser Ferienwohnungen könnten bald wieder zu normalen Mietwohnungen werden. RBB24-Reporter Felix Leitmeier hat mit Mieter- und Vermietervertretern gesprochen.
Urlaub in Berlin, so richtig mittendrin im Kiez. Viele Touristen übernachten lieber in Ferienwohnungen als in Hotels. Für Vermieter ist das lukrativ. In der Mieterstadt Berlin aber ein Problem, findet der linken Abgeordnete Niklas Schenker.
Also wir erleben in Berlin, dass einfach sehr, sehr viele Wohnungen dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung stehen, weil die Wohnungen häufig eben als Ferienwohnung vermietet werden. Das wissen wir, wenn wir auf Plattformen wie Airbnb unterwegs sind. Und das ist ein Riesenskandal, gegen den man unbedingt jetzt was machen muss.
In Berlin gibt es dafür das sogenannte Zweckentfremdungsverbot. Wer eine Wohnung nicht regulär vermietet, sondern zum Beispiel als Ferienwohnung, braucht eine Genehmigung. Es gilt seit 2014. 2018 hat der Senat es nochmal verschärft. Eine Anfrage des linken Abgeordneten, sie ist bisher unveröffentlicht, liegt aber dem RBB vor, zeigt nun, rund 1100 Ferienwohnungen, die Vermieter schon vor dem Gesetz betrieben haben, sollen wieder als normale Wohnungen vermietet werden. Bei etwa 300 Wohnungen sei das bereits geschehen. Die meisten liegen demnach in Mitte und Tempelhof Schöneberg. Glaubt man Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein, weiß die Stadt aber gar nicht, wo überall Ferienwohnungen sind.
Man muss bedenken, dass bis zum Jahre 2018 keine Registriernummern notwendig waren. Das heißt, bis dahin hatten sich ja schon sehr viele gewerbliche Anbieter eben auf dem Markt getummelt, sodass wir vermuten, dass die Dunkelziffer viel, viel höher liegt.
Bartels findet, der Senat muss mehr tun, damit es keine illegalen Ferienwohnungen gibt. Es brauche ein digitales System, das Ferienwohnungen erfasst. Und mehr Personal.
Man müsste auch Hauskontrollen machen und gucken, ob diese Wohnungen, die rückgeführt wurden, tatsächlich vermietet wurden.
Der Unternehmer Stefan Barré hat auf das Thema eine andere Perspektive. Er betreibt mehrere Ferienwohnungen in Berlin-Moabit.
Um die Wohnungsnot zu verbessern, muss man möglichst viel Wohnraum bauen. Und jetzt ist man losgegangen und hat gesagt, da sind 6000 Ferienwohnungsbetreiber. Und man tut so, als wenn man die hart bekämpft, dann würde man das Problem lösen. Und das ist nicht so.
Für das Zweckentfremdungsverbot des Senats ist er aber trotzdem, denn
meine Wohnungen sind hauptsächlich im Gewerberaum und damit haben wir mit der Wohnungsnot so gar nichts zu tun. Es gibt allerdings auch Ferienwohnungen im Wohnraum.
Und nur solche Ferienwohnungen, die dem Wohnungsmarkt neu entzogen werden, seien ein Problem. Der linken Abgeordnete Niklas Schenker sieht das völlig anders.
Ich bin eigentlich der Auffassung, dass wir Ferienwohnungen in Berlin komplett verbieten sollten. Es gibt ja auch Hotels in der Stadt, die man nutzen kann.
So weit geht Sebastian Bartels vom Mieterverein nicht. Einen Bedarf für legale Ferienwohnungen gäbe es durchaus.
Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass dieser Bedarf, wenn er unreguliert bleibt, nicht den gesamten Markt überrollt.
Es ist wohl eine Frage der Balance zwischen dem Schutz von Wohnraum und wirtschaftlichen Interessen.
RBB24-Reporter Felix Leitmeier über hunderte Ferienwohnungen, die bald wieder regulär gemietet werden könnten. Angriffe, Ausschreitungen, Aufarbeitungen. In dieser Woche haben sich die Nachrichten gefühlt stündlich überschlagen. Wer mit diesem Gefühl ins Wochenende geht, für den ist 7 Tage wach gemacht. In dem Podcast diskutieren die Journalisten und Freunde Christoph Schrag und Hendrik Schröder die wichtigsten Themen der Woche. Worum es aktuell geht, das fasst Hendrik Schröder zusammen.
Wir sprechen in der neuen Folge unter anderem darüber, was in Los Angeles passiert ist in den letzten Tagen. Der US-Präsident Trump hatte ja nach Protesten dort die Nationalgarde geschickt, auf eigene Initiative, ohne Rücksprache mit dem Gouverneur von Kalifornien, was eigentlich gesetzlich so vorgesehen wäre. Als die Nationalgarde dann kam, eskalierte die Gewalt vor Ort und das Entsetzen darüber, dass ein Präsident mal eben Soldaten in einen Staat schickt, ohne sich an das vorgeschriebene Prozedere zu halten, war ziemlich groß. Und man fragt sich, warum macht Trump das? Und auch, was sind die Folgen für die vielen Einwanderer ohne Papiere in Kalifornien? Die will Trump nämlich ausweisen. Daran hatten sich die Proteste entzündet. Und viele von denen leben aber schon seit Jahrzehnten in den USA und sind ein wichtiger Faktor auf dem Arbeitsmarkt. Das ist eins unserer Themen. Außerdem reden wir über die jüngsten Recherchen zu den Maskendeals, die der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn in der Corona-Zeit gemacht hatte, wo offenbar Milliarden für nicht benötigte Masken ausgegeben wurden und eine Firma aus Spahns Heimat sehr viel Geld verdient hat. Dazu gibt es jetzt einen Untersuchungsbericht, aber die zuständige CDU-Ministerin weigert sich, den zu veröffentlichen. Und das ist relativ brisant. Und wir schauen auf das spanische Modell einer Fußfessel für gewalttätige Männer. Durch die Fußfessel könnten Frauen gewarnt werden, wenn der gewalttätige Mann, meist der Ex-Partner, sich nähert. In Spanien hat man damit große Erfolge erzielt und im Wortsinne viele Morde verhindert. Und die Innenminister in Deutschland haben in dieser Woche besprochen, ob das nicht auch bei uns ginge. Also all das diskutieren wir in dieser Woche bei 7 Tage wach.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder hören Sie in der ARD Audiothek und auf Podcast-Plattformen. Im RBB 24 Inforadio sind die beiden heute Mittag zu hören um 14:30.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Aufschwung in Sicht, so lautet zumindest das Fazit dieser Woche aus den Glaskugeln mehrerer Wirtschaftsinstitute. Es gab etliche Prognosen, die darauf hindeuten. Der Börsenwochenrückblick von Wirtschaftsreporterin Alina Leimbach beginnt denn auch mit einem optimistischen Ton.
Die deutsche Wirtschaft ist mit Schwung in dieses Jahr gestartet,
konstatierte Timo Wollmershäuser, der Konjunkturchef des Münchner IFO-Instituts. Das IFO und mehrere andere Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognosen in dieser Woche nach oben korrigiert, zum Teil deutlich. Wollmershäuser ist zuversichtlich,
dass die deutsche Wirtschaft die Krise hinter sich gelassen hat, dass der Tiefpunkt erreicht wurde.
Wegen vieler Unsicherheiten wird das in diesem Jahr, so glaubt er, noch nicht so deutlich durchschlagen. Das IFO rechnet für 2025 mit 0,3% Wachstum. Im kommenden Jahr soll es dann deutlich nach oben gehen, um 1,5%. Die Gründe: das angekündigte massive Investitionsprogramm der neuen Bundesregierung. Auch der private Konsum spielt eine wichtige Rolle. Das Geld sitzt wieder etwas lockerer. Doch Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayern LB, warnt.
Wir haben gesehen, es wurden zunehmende Einkommen generiert durch Lohnsteigerungen, aber es wurde alles gespart. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, ja, es kommt etwas Hoffnung zurück. Man darf aber nicht ganz außer Acht lassen. Es gibt Unternehmen, die entlassen derzeit. Das heißt, der Arbeitsmarkt hat eine gewisse Schwächephase und da sieht man normalerweise auch noch eine gewisse Vorsicht.
Zudem hatte sich die Stimmung vieler Unternehmen zwar verbessert, doch die Laune ist noch längst nicht wieder im grünen Bereich. Experten erklärten das starke Wachstum im ersten Quartal zudem auch mit vorgezogenen Bestellungen wegen der drohenden US-Zölle. Dennoch sagt auch Michels:
Generell sehen wir aber hier, dass man mit der neuen Regierung auch so eine gewisse Hoffnung hat, es tut sich was im Lande, dass wir hier eine gewisse Belebung bekommen.
Damit das Wachstum in Deutschland nachhaltig bleibt, hat die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in dieser Woche Empfehlungen vorgelegt. Im 150 Seiten starken Lagebericht findet sich gleich ein ganzer Batzen an Maßnahmen für Deutschland. Bürokratieabbau, eine Verbesserung der kommunalen Finanzlage, eine weitestgehende Abschaffung von Minijobs bis auf Schüler und eine Verbreiterung der Steuereinnahmenbasis. Das meint laut OECD Ende der Ausnahmeregeln etwa bei der Erbschaftssteuer oder bei den Vergünstigungen bei der Kapitalertragssteuer. Mit den neuen Einnahmen sollten laut OECD die zu hohen Steuern auf Arbeit abgesenkt werden. Anleger auf dem Frankfurter Parkett ließen die guten Nachrichten weitgehend kalt. Die positiven Zeichen aus der Wirtschaft waren bereits eingepreist. Der DAX schloss das erste Mal nach Wochen wieder mit Wochenminus. Analysten hatten die Korrektur erwartet, denn so ganz passte die Rekordjagd der letzten Wochen nicht zu den zahlreichen Krisen, Kriegen und Zollstreitigkeiten.
Die Woche am Finanzplatz Frankfurt am Main, zusammengefasst von Alina Leimbach.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Lees 20 Minuten Stau an einer Baustelle. Vorsicht auf der B2 Potsdam Richtung Berlin zwischen Fahrland und Großglienicke ist Kraftstoff ausgelaufen. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 15 Minuten mehr einplanen. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Gropiusstadt, die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort findet bis zum Nachmittag eine Sportveranstaltung statt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran fliegen weiter gegenseitige Angriffe mit Raketen und Drohnen. Einschläge gab es unter anderem im Raum Tel Aviv. Auch aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden Explosionen gemeldet. Weiter hieß es, man habe israelische Drohnen abgefangen. Zuvor hatte Israel im Iran nach eigenen Angaben eine weitere Atomanlage zerstört. Bei den israelischen Angriffen wurden laut iranischen Behörden im Land Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt. Die EU hat besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte von beiden Seiten Zurückhaltung. Markus Wolf.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte der Augsburger Allgemeinen, es gelte nun eine weitere Eskalation zu verhindern. Verständnis für den israelischen Angriff kommt hingegen vom Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe derzeit einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter ging die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin erklärte, der Angriff Israels auf den Iran bedeute letztendlich auch mehr Sicherheit für Europa.
Unionspolitiker drängen auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn sagte der Rheinischen Post, in der Bundeswehr müsse schnell die Struktur dafür geschaffen werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt in der Welt am Sonntag vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer regt in der Berliner Zeitung an, die Wehrpflicht auf Frauen auszuweiten. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. In Berlin findet an diesem Wochenende der lange Tag der Stadtnatur statt. Die Stiftung Naturschutz lädt zu mehr als 500 Veranstaltungen ein. Tatjana Brasching, RBB 24.
Ob eine nächtliche Fledermauspirsch auf dem Friedhof, eine Kajaktour durch urbane Wasseradern oder Wildkräuterexkursion im wildgewordenen Park der Preußen. Allein der Blick in den Veranstaltungskalender zeigt, wie unterschiedlich Natur in Berlin gelebt, genutzt und geschützt wird. Der lange Tag der Stadtnatur beginnt heute um 13 Uhr und endet morgen Abend. Für einige Programmpunkte sollte man sich vorher online anmelden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 21 und in Nauen im Havelland 20 Grad. Es weht mäßiger Wind aus Südost. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 9.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Die internationale Staatengemeinschaft versucht zu verhindern, dass der Krieg zwischen Israel und dem Iran eskaliert. Der deutsche Außenminister Wadephul will mit anderen europäischen Staaten auf eine Verhandlungslösung drängen. Am Abend hat in New York der UN-Sicherheitsrat darüber beraten. Es berichtet Korrespondentin Nina Barth.
In einer Dringlichkeitssitzung hat sich der UN-Sicherheitsrat in New York mit der Eskalation zwischen Israel und dem Iran befasst.
We must at all costs avoid a growing conflagration that would have enormous global consequences.
Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass es zu einem Flächenbrand kommt, der enorme globale Folgen haben würde, sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten Rosemary DiCarlo zu Beginn der Dringlichkeitssitzung. Sie wiederholte den Appell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres an beide Seiten, in diesem kritischen Moment größtmögliche Zurückhaltung zu üben.
I reiterate the call by the Secretary General to both sides to show maximum restraint at this critical moment.
Der Appell bleibt bisher ungehört. US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nach dem Angriff auf den Iran telefoniert, aber Details dazu wurden nicht bekannt. Was inzwischen bekannt ist, ist, dass die USA Israel bei der Verteidigung unterstützen. Die Sorge im Land ist bei vielen groß, dass die USA direkt in den Konflikt hineingezogen werden könnten. Der demokratische Abgeordnete Adam Smith erklärte auf CNN, der Fokus aus US-Sicht müsse darauf liegen, dass das nicht passiere.
We don't want to be dragged into this war directly. I mean, that's the biggest focus.
Der republikanische Senator Tom Cotton schlug härtere Töne in Richtung Iran an. Er hoffe, die Ayatollahs im Iran hätten verstanden, dass es Israel und die USA ernst meinten, sagte er auf Fox News.
I hope tonight in Tehran the Ayatollahs understand that Israel and America mean business.
Kurz nach dem Angriff Israels hatte US-Außenminister Marco Rubio per Mitteilung erklärt, die USA seien nicht an dem Angriff beteiligt gewesen. Unklar ist weiterhin, ob die USA grünes Licht dafür gegeben haben. Adam Smith, der führende Demokrat im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses, erklärte, er gehe davon aus, dass Israel die USA nicht zu den Einzelheiten des Angriffs oder dem Zeitpunkt zu Rate gezogen, sondern auf eigene Faust gehandelt habe.
I genuinely believe that Israel did not consult us on the specifics of the strike or the timing. They acted on their own.
US-Präsident Donald Trump versucht, den Angriff Israels offenbar als Druckmittel zu nutzen, um endlich einen Atomdeal mit dem Iran abschließen zu können. Oder er versucht zumindest, Druck aufzubauen. Es ist noch Zeit, dieses Massaker zu beenden. Und die nächsten bereits geplanten, noch brutaleren Angriffe werden noch schlimmer sein, postete Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran müsse einen Deal machen, bevor nichts mehr übrig sei. Morgen war im Oman die sechste Runde von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene iranische Atomprogramm geplant gewesen. Angeblich will Trumps Nahostbeauftragter Steve Witkoff weiterhin in den Oman reisen. Aber es ist kaum vorstellbar, dass sich der Iran in dieser Situation zu Verhandlungen an einen Tisch setzt. Iranische Staatsmedien berichten, dass die Gespräche auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden sind.
Nina Barth aus Washington. Die USA haben vor dem Hintergrund des Krieges Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt. Die sollen Israel unterstützen, berichtet USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das bestätigte eine Quelle aus Regierungskreisen gegenüber US-Medien, ohne operative Details zu nennen. Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat auch Folgen für diplomatische Initiativen. Eine für nächste Woche geplante Konferenz zu Israel und Palästina wird verschoben, laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich und Saudi-Arabien wollten auf der Konferenz einen neuen Anlauf für eine Zwei-Staaten-Lösung starten. Die für Sonntag geplanten Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen hat der Iran nach den israelischen Angriffen abgesagt.
Wolfgang Landmesser über das US-Militär, das Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt. Friedlicher geht's im westlichen Mittelmeer zu. Konflikte gibt's da aber auch. Mallorca, unser 17. Bundesland, wie einige sagen. Tatsächlich ist die spanische Insel beliebt wie nie bei Touristen, bei Partygängern und auch bei Influencern. Doch vielen Insulanern reicht's jetzt. Auf Mallorca sei kein Platz mehr für Einheimische, sagen sie, und demonstrieren deshalb seit Wochen gegen den Massentourismus in ihrer Heimat, gegen Overtourism. Auch weil viele keine Wohnungen mehr finden, berichtet Reporter Sebastian Kisters, und das, obwohl gebaut wird.
Überall Baustellen. Mallorca boomt. Baukräne bestätigen das wie Ausrufezeichen, die in den Himmel ragen. Auf der ganzen Insel. Doch viele Wohnungen und Häuser werden hier gerade von Ausländern gekauft. Gefühlt fliegt gerade die halbe Welt auf Mallorca. Schon am Flughafen werben Makler großflächig dafür, Wohnungen oder Häuser zu kaufen. Im Südwesten der Insel hat das Immobilienangebot zuletzt um 40% abgenommen, weil die Nachfrage so groß ist. Normale Mietwohnungen werden dadurch auch immer teurer. Alba, Mitte 20, sucht gerade nach einer Unterkunft. Sie klebt Suchanzeigen auf Wände im Bergdorf Säuer. Alba trägt einen flauschigen Pullover, eine eckige Brille und eine Menge Wut mit sich herum. Auf ihrem Handy schaut sie, ob ein Immobilienportal hier nicht doch eine kleine Wohnung für sie zu bieten hat. Ein Treffer, aber 1.500 Euro kostet die Wohnung, das verdiene ich im Monat. Wie soll ich da noch Strom und Wasser zahlen, essen? Soll ich auf Kredit leben? Alba arbeitet in einer Boutique in Säuer. Ihr alter Mietvertrag ist gerade ausgelaufen, deshalb die verzweifelte Suche. Sie habe nichts gegen Touristen, sagt Alba, aber die vielen Ferienwohnungen für Gäste, das sei ein echtes Problem, solange Wohnungen für Einheimische fehlen. Wenn ich nach Deutschland reise, gehe ich ins Hotel, was sonst? So war es doch immer, Touristen gehen ins Hotel, nicht in Airbnbs. Zu viele Ferienwohnungen, verstopfte Autobahnen und Fußgängerzonen. Vielen Mallorquinern reicht es jetzt. Pere, ebenfalls Mitte 20, schlanker Typ, runde Brille, organisiert Demonstrationen mit. Er gehört zu einer Initiative mit dem Namen Weniger Tourismus, mehr Leben. Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Haus. In manchen Bars kannst du nicht mal mehr auf Spanisch oder Katalanisch bestellen. Und die Preise hier sind unverhältnismäßig. Viele Mallorquiner sagen, sie hätten Angst, die Kontrolle über ihre Heimat zu verlieren. Angst, dass für sie kein Platz mehr ist auf der eigenen Insel. Also demonstrieren sie wie jetzt wieder am Sonntagabend gegen Massentourismus und Wohnungsnot. Bereits im Frühjahr haben Perre und Mitstreiter einen offenen Brief geschrieben, in dem Touristen gebeten werden, nicht mehr nach Mallorca zu kommen. Der Ton wird rauer und die Hauptsaison hat gerade erst begonnen.
Sebastian Kisters über die angespannte Mieterlage auf Mallorca. Bei uns hier fehlen vor allem in Großstädten Wohnungen. Auf dem Land mangelt es eher an Ärzten und an Einkaufsmöglichkeiten. Viele Tante-Emma-Läden haben dicht gemacht. Auch im uckermärkischen Potzlow, ein kleines Dorf, da stand der Konsum auf der Streichliste. Doch Landwirt Heino Tietje hat das verhindert. Er hat den Laden einfach übernommen. Der heißt jetzt Tante Tietje und RBB24-Reporter Ricardo Wittig war dort.
Hallo, schönen guten Tag, was darf's denn sein?
Guten Morgen, ich hätte gerne Ossi-Jachtwurst.
Frische Wurst, Brötchen, Milch, bei Tante Tietje gibt es alles, was man braucht. Der neue Name prangt erst seit ein paar Wochen an der alten Plattenbaukaufhalle, nachdem Landwirt Heino Tietje den Konsum vor der Schließung gerettet hat.
Also ich habe das meinem Steuerberater mitgeteilt, der hat mich dringend davor gewarnt, das zu machen. Aber irgendwie hat man auch als Landwirt ja auch eine soziale Verantwortung fürs Dorf.
Heino Tietje ist 1998 aus Niedersachsen in die Region gekommen, betreibt einen Milchviehbetrieb mit 850 Hektar Acker und Weideland.
Ja, vielleicht konnte ich sowas ein bisschen etwas zurückgeben. Alle freuen sich, sind unwahrscheinlich dankbar.
Die Resonanz im Ort sei jedenfalls groß und der Laden beliebt und ein wichtiger Treffpunkt, sagt Gerd Krug, der gerade ein frisches Brot holt.
Die Kaufhalle ist ja nicht nur, sag mal, dafür, dass man hier sein tägliches Brot kaufen kann, sondern ist auch ein Jungbrunnen der Informationen. Hier tauscht man sich aus.
Für den Ortsvorsteher Johannes Weber ist Tante Tietje ein Stück wichtiger Infrastruktur. In den letzten Jahren Jahren seien viele Wochenend-Berliner hier und auch der Fernradweg Berlin-Usedom führt vorbei.
Da ist es auch so ein wichtiger Anlaufpunkt. Man merkt ja, wie unterwegs auch das relativ ausgedünnt ist an Angeboten. Ob nur Gastronomie oder wenn es bloß eine Pause ist, wo man sagt, einen kleinen Snack und ein Getränk aus der Halle.
Der Laden ist vom Montag bis Samstag geöffnet. Und es gibt auch eine Poststation. Dass Heino Tietje mit seinem Dorfladen vermutlich auf absehbare Zeit nicht einmal eine schwarze Null erwirtschaftet, stört den Landwirt nicht. Allerdings hätte er nichts dagegen. Und um sich gegenüber den Discountern, die natürlich auch die meisten Dorfbewohner vom Potzlo nutzen, abzuheben, will er mit Produkten vom eigenen Hof punkten, zum Beispiel mit Frischmilch.
Das hat dann halt so ein Alleinstellungsmerkmal. Hier bei Tante Tietje in Potzlo gibt es noch die richtige Milch von der Kuh zu kaufen.
Und die passende Wurst wird auch vom Hof kommen. Tante Tietje liegt südlich von Prenzlau zwischen Unter- und Oberuckersee. Im Herbst wird noch renoviert und ein kleines Café angefügt. Aus Potzlo informierte rbb24-Reporter Ricardo Wittig.
rbb24 Inforadio Kultur.
Passend zum Badehosenwetter beginnt in Berlin und Brandenburg die Open-Air-Saison der Bühnen. Das Hans-Otto-Theater in Potsdam hatte sich für seine Premiere gestern auf der Sommerbühne am Tiefen See mal wieder das beste Wetter ausgesucht. Wiederum passend zum aufgeführten Stück, Der tollste Tag. Theaterkritikerin Barbara Behrendt war vor der schönen Seekulisse am Abend und hat vorhin erzählt, was das für ein Stück ist, Der tollste Tag.
Das ist ein Stück von Peter Turini und der ist bekannt für seine gesellschaftskritischen Volksstücke und so ist es auch bei Der tollste Tag aus den 70er Jahren. Das ist eine Überschreibung von Beaumarchais berühmter Komödie Der tolle Tag oder Die Hochzeit des Figaro aus dem 18. Jahrhundert, die ja dann bekanntlich Mozart zu seiner Oper veranlasst hat. Und schon bei Beaumarchais ist es ja eine Komödie, die den Adel verhöhnt und Figaro, der Diener des Grafen, will Susanne, die Dienerin der Gräfin heiraten. Der Graf weist dem Paar ausgerechnet ein Zimmer zwischen den Gemächern von Graf und Gräfin zu, sodass der leicht zu Susanne kann, auf die er selber ein Auge geworfen hat und die Gräfin wiederum ist in den Diener Cherubin verliebt. Das ist eine Intrigen- und Verwechslungskomödie, in der Figaro den Grafen mit seinem Witz dann überlistet. Und Turini hat das aber nicht geglaubt, dass die Mächtigen am Ende von den Rechtlosen übertrumpft werden. In seinem tollsten Tag geht's viel böser zu und es gibt auch ein brutales Ende.
Und da klingt Politik durch. Hat die Regisseurin Alta Rast das tatsächlich politisch kritisch inszeniert?
Ja, sie findet so eine Art Mittelweg, denn es ist Sommertheater. Das wäre ein Verstoß gegen die heiligen Theaterregeln, hier jetzt ganz bitter zu enden. Sie hält sich erstmal an den skeptischen Turini. Figaro wird vom korrupten Gericht verurteilt. Der Graf wird dann aber nicht brutal ermordet, sondern aus dem Fenster in den See geworfen. Das ganze Schloss ist froh, dass er weg ist. Der Graf, er steht dann als Dienstmädchen wieder auf und ist selber quasi am Ende der Nahrungskette. Das ist ein bisschen harmlos, aber doch auch eine witzige Idee, die man ja auch als so einen surrealen Wunschtraum lesen kann.
Welche Rolle spielt da die Naturkulisse? Landet der Graf tatsächlich im See?
Also er landet nicht wirklich im See, aber man hört, und das ist schön gemacht, so ein lautes Platschen und spritzt tatsächlich Wasser hinter der Bühne vor. Und die spanisch angehauchte Bühne mit ihren orangen Bäumchen und so einem gigantischen Neptunbrunnen passt auch perfekt zum rosa Sommerhimmel. Am Bühnenrand sitzt außerdem eine Pianistin, die einiges zu tun hat, denn die Musik ist doch ein wichtiges Mittel an diesem Abend.
Welche Musik wird denn da gespielt?
Ja, viel Mozart eben, aber Adriana Alteras versucht zum Glück jetzt nicht das Ensemble zu perfekten OpernsängerInnen zu machen, sondern das ist ganz charmant. Sie lässt sie die Arien ansingen und missverstehen und kommentieren und das klingt so.
Hundertprozentig, was du meinst. Es geht mir im Prinzip genauso. Also, wenn, also dann schlägt das Herz so wahnsinnig schnell und dann nichts. Ich heiße gar nicht Angela, ich heiße Ingrid.
Ja, und der Abend hat ein wirklich schönes Timing zwischen Musik und Dialog und spielt auch mal ins Heute an, zum Beispiel auf den ehemaligen Bundeskanzler, der ja in Potsdam wohnt und tatsächlich im Publikum sitzt, Olaf Scholz. Und das ist eine wirklich heitere, pointierte Typenkomödie, jetzt nicht besonders tiefsinnig, aber doch wirklich schöne Sommerunterhaltung mit einem sehr gut aufgelegten Ensemble.
Ein schöner Ende von dem tollsten Tag von Peter Turini in der Regie von Adriana Altaras bis Mitte Juli an vielen Abenden auf der Sommerseebühne des Hans-Otto-Theaters in Potsdam zu sehen. Schmackhaft hat uns das Theaterkritikerin Barbara Behrendt gemacht. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Ein Sommertag bricht an. Jetzt 20, 21 Grad in Berlin und Brandenburg. Bis zu 31 können es werden. Das bei ganze bei strahlend blauem Himmel den ganzen Tag über. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A24 Richtung Berlin. Zwischen Meienburg und Pritzwalk liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Großkreuz und Leest 30 Minuten Stau an einer Baustelle. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils bis zu 20 Minuten mehr einplanen. Außerdem stockt es auf der Umfahrung über Grade Straße und Blaschkoallee. Gropiusstadt. Die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Dort findet bis heute Nachmittag eine Sportveranstaltung statt. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahost-Korrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem Kollegen Bin Farhan geplant. Ulrike Ufer.
Im Mittelpunkt steht aus Sicht von Beobachtern natürlich die Lage nach den israelischen Angriffen auf iranische Atomanlagen. Zudem dürfte es bei dem Gespräch um die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen gehen. Auch die Perspektiven für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern werden voraussichtlich thematisiert. Zuletzt hatte Frankreich seinen Willen bekräftigt, Palästina als Staat anzuerkennen.
Unionspolitiker drängen weiter auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn reicht das geplante Freiwilligenmodell nicht aus. Jan Busche.
Es müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte Spahn der Rheinischen Post. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Wenn eine Wehrpflicht tatsächlich kommt, stellt sich eine weitere Frage. Gilt diese dann für Männer und Frauen? Erstmal nur für Männer, findet Fraktionschef Spahn. Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer meint dagegen in der Berliner Zeitung, wegen des Geburtenrückgangs könne auf keine Gruppe verzichtet werden.
Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Grenzbeamte beider Länder könnten so bei der Kontrolle von Migranten Verfahrenssicherheit erreichen, sagte der parteilose Politiker RBB 24 Brandenburg aktuell. Weiter betonte Wilke, dass man auf der Autobahn 12 wieder zwei Spuren freigeben müsse, um die Beeinträchtigungen für die Pendler zu verringern. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. An den Feierlichkeiten nimmt unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil.